angewandtes Wissen und Entsagung im hingebungsvollen Dienst, alles in der richtigen Perspektive. Man wird dem materiellen Dasein gegenüber gleichgültig und der materielle Einfluss lässt nach. Erläuterung. Sowie der verunreinigende Einfluss von Bakterien einer bestimmten Krankheit auf einen schwächeren Menschen wirken kann, so kann der Einfluss der materiellen Natur oder illusionierenden Energie auf die schwächere oder bedingte Seele wirken, jedoch nicht auf die befreite Seele. Selbsterkenntnis ist die Position des befreiten Zustandes. Man erkennt seine wesensgemäße Stellung durch Wissen und Vairagya, Entsagung. Ohne Wissen kann man keine Erkenntnis haben. Die Erkenntnis, dass man das winzige Teilchen des höchsten spirituellen Wesens ist, löst einen vom materiellen bedingten Leben. Das ist der Beginn hingebungsvollen Dienstes. Solange man nicht von materieller Verunreinigung befreit ist, kann man sich nicht im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen. Deshalb heißt es in diesem Vers, Jana Vairagya Yuktena. Wenn man seine wesensgemäße Stellung voll erkannt hat und sich im Lebensstand der Entsagung befindet, losgelöst von materieller Anziehung, kann man durch rein hingebungsvollen Dienst Bhakti Yuktena sich als liebender Diener des Herrn betätigen. Pariprashyati bedeutet, dass man alles in der richtigen Perspektive sehen kann. Dann ist der Einfluss der materiellen Natur kaum noch zu spüren. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Brahma Bhuta Prasan Atma. Wenn man selbst verwirklicht ist, wird man glücklich und frei vom Einfluss der materiellen Natur. Und dann ist man von Klagen und Begehren befreit. Der Herr beschreibt diese Position als Mat Bhaktim Labhate Param, den wirklichen Beginn hingebungsvollen Dienstes. Auch im Narada Pancharatra wird bestätigt, dass die Sinne, wenn sie geläutert sind, im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt werden können. Wer der materiellen Verunreinigung verhaftet ist, kann kein Gottgeweihter sein. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivese Sasunya Vadi Vaskatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Nivasati Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich darf noch mal den Vers im Deutschen sagen. In dieser Stellung der Selbsterkenntnis sieht man durch angewandtes Wissen und Entsagung im hingebungsvollen Dienst alles in der richtigen Perspektive. Man wird dem materiellen Dasein gegenüber gleichgültig und der materielle Einfluss lässt nach. So, in den Sanskrit-Schriften heißt es immer wieder, dass die bedingte Seele im materiellen Dasein unter einem Einfluss handelt. An einer Stelle im 10. Kanto des Srimad Bhagavatams wird hierzu ein deutlich verständliches Bild gebraucht, und zwar das Bild einer Marionette, die durch den Einfluss des Marionettenspielers tanzt, geht, springt und schläft. Und noch alles möglich gemacht. Nun, in diesem Bild ist deutlich zu verstehen, dass die Marionette sich nicht aus eigener Kraft vorwärts bewegen kann und somit immer der Kontrolle des Puppenspielers unterliegt. Man kann auch genau sehen, was dort die Marionette kontrolliert, nämlich dieses T-förmige Steuermechanismus und die Fäden, die von diesen einzelnen Stäben mit den Gliedern der Marionette verbunden sind. Wir können deutlich in diesem Bild verstehen, ja, die Marionette ist eindeutig abhängig in ihren Bewegungen von jemand anderem, von dem Puppenspieler. Doch in der Übertragung, nämlich auf uns gesehen, können wir nicht immer so leicht sehen, wie wir kontrolliert werden. Es ist schwierig für uns, unsere Fäden und unser T-Kreuz zu sehen. Und obwohl wir alle in unserem Dasein die Erfahrung gemacht haben, dass in uns bestimmte Dränge sind, Wünsche und Motoren, ist es trotzdem für uns schwierig, genau diese einzelnen Kontrolliermechanismen deutlich zu verstehen. Manchmal kommt in unserer heutigen Zeit kommt es vor, dass Leute, die emotionale Schwierigkeiten haben oder sonst irgendwelche, zu einem Psychologen gehen und der Psychologe in einer längeren Psychoanalyse diesem Menschen klar macht, in was für einem mentalen Gefängnis er sich befindet. Doch auch das bleibt sehr oft nur sehr theoretisch für den Patienten, sodass ihm diese Psychoanalyse nur für eine begrenzte Zeit hilft, seine Persönlichkeit zu verstehen und zu sehen, was in seiner Persönlichkeit ihn immer wieder antreibt. So, um die Kontrolle der materiellen Natur auf das bedingte Lebewesen zu verstehen, und zwar nachhaltig zu verstehen, sodass man dieser Kontrolle entkommen kann, sind die Augen des Wissens wichtig. Nur Wissen kann uns helfen, wirklich zu sehen. Denn ohne Wissen ist das, was wir sehen, lediglich ein Farbsalat. Erst Wissen strukturiert die Wahrnehmung, die wir mit unseren Augen machen, zu einer für uns verständlichen Angelegenheit. Ich möchte ein Beispiel geben. Ihr seid hier und einige von euch lernen jetzt Musikinstrumente zu spielen. Ich glaube, gestern waren Zimbeln dran und heute kommt nochmal die Medanga und dann geht ihr sogar zum Harmonium über. Ja. So, jemand, der diese Medanga sieht, das erste Mal sie wahrnimmt, der kann sich nicht richtig verstehen, was das ist. Es könnte alles Mögliche sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt hierher kommen und eine Art kulturelles Befremden an der Tatsache empfinden, dass wir alle auf dem Boden sitzen und, ja, und auf dem Altar, der Altar, den kann er nicht verstehen. Oder, weil er dann könnte denken, die haben da eine Katze drin gefangen in der Medanga oder eine Maus oder was weiß ich was. Was weiß man schon genau, was für diese Leute für Ideen kommen, nicht? Nur Wissen hilft einem zu verstehen, das ist eine Medanga und man kann rumtrommeln drauf. Oder ein Harmonium. Leute, die das erste Mal ein Harmonium sehen, also ich habe gedacht, das wäre die Sitzangelegenheit der Hare Krishnas. Als ich das erste Mal in den Tempel kam und so einen Deckel auf dem Harmonium sah, da habe ich mich sofort draufgesetzt und versucht, mich wohlzufühlen. Wissen verhilft uns auch, miteinander in Kontakt zu treten, weil wir eine bestimmte Sprache und bestimmte Kommunikationsformen, die wir erlernt haben, benutzen und so miteinander sprechen und in Kontakt treten. Es ist eigentlich Wissen, was uns diese Welt erschließt. Und dieses spirituelle Wissen heißt es anzuwenden, wenn man spirituellen Fortschritt machen will. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Wenn wir verstehen möchten, was unsere Lage innerhalb der materiellen Natur ist, dann müssen wir mit den Augen des Wissens unsere Situation analysieren. In den Sanskrit-Schriften gibt es sehr, sehr viel Wissen und ich möchte hier ganz kurz, also nur wirklich streifend über diesen Teil, der hier an dieser Stelle erwähnt werden müsste, hinweggehen. Zunächst einmal finden wir dort ein ausführliches Wissen über die materielle Welt und wie sie funktioniert. Es heißt, dass es drei Erscheinungsweisen der Natur gibt, die unsere unter anderem auch unsere Psyche beeinflussen. Die Erscheinungsweise der Tugend ist eine Erscheinungsweise, in der man ein sehr erhabenes Gefühl hat, in der man sich zur Meditation hingezogen fühlt, in der man sehr ruhig ist, gelassen und ausgeglichen, indem man das Bedürfnis empfindet, anderen zu helfen, indem man so richtig peaceful ist. Der Sanskrit-Ausdruck heißt Shanti, 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 die wir bestimmt schon mal gehört. In der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist ein Mensch genau das Gegenteil. Er ist ambitiös, das heißt, er sehnt sich nach Anerkennung, nach Ruhm, nach Profit in dieser Welt. Er ist sehr begierig, Sinnbefriedigung zu pflegen. An erster Stelle von allen steht die Sexualität. Und er ist so richtig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit nun ist eine andere Erscheinungsweise. In dieser Erscheinungsweise ist ein Mensch traurig, untätig, eher depressiv, faul. Und es heißt, seine Entschlossenheit bewegt sich nicht über die Träume hinweg. Er macht sich etwas vornehmen, diese Entschlossenheit bleibt für ihn jedoch nur sehr theoretisch. So, diese drei Erscheinungsweisen kontrollieren die Menschen in dieser Welt. Manchmal sind sie sehr begierig und sehr aktiv, sehr regsam, sehr dynamisch, und dann verfallen sie in einen anderen Zustand, in den Zustand der Unwissenheit und der Trägheit. Das ist nicht so, dass diese Erscheinungsweisen beeinflussen uns zu unterschiedlichen Zeiten. Manchmal zum Beispiel am Nachmittag am Ferienlager können wir zu Haralds erstklassiger Taekwondo Unterricht gehen. Wir haben gestern, ich habe gestern kurz zugeschaut und war wirklich wahnsinnig beeindruckt. Das ist so eine sehr straff gegliederte Unterrichtsstunde. Obwohl Harald gesagt hat, wenn es im traditionellen Sinne ausgeführt wird, geht es eigentlich noch dynamischer vor sich. Also ihr könnt das ja heute vielleicht noch steigern, das Tempo. Und ich wurde aufmerksam auf die Unterrichtsstunde durch das Ha und Ho. Und dachte also, ich weiß nicht mehr, was ich dachte. Ich war darauf nicht gefasst. Ich hatte das nicht. Und dann guckte ich raus und dann sah ich Harald und dann war ich beruhigt, dass alles mit richtigen Dingen zu sich geht. Nicht? Das ist sehr markerschütternd, ehrlich gesagt. Man hat gesehen, das ist eine Tätigkeit, in der man sehr aktiv ist, in der man sehr dynamisch ist, in der man deutlich Kontakt haben kann mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft, obwohl es in diesen asiatischen Disziplinen angeraten wird, nicht unter die Kontrolle der Erscheinungsweise der Leidenschaft zu fallen, sondern nur diese Dynamik und diese Tätigkeit zu benutzen zu etwas. Doch vielleicht hat es einigen von euch, die nicht so fortgeschritten war wie euer Taekwondo-Lehrer, ist es euch so gegangen, dass ihr plötzlich gemerkt haben, wie ihr sehr aktiv, sehr leidenschaftlich, sehr intensiv wurdet, nicht? Und ihr habt vielleicht später gemerkt, als ihr euch nachts als ihr ein Nachtdiniert habt, wie ihr danach gleich sehr müde wurdet und euch in das Stroh gewälzt habt und dann für den Rest der 6 Stunden in die Erscheinungsweise der Unwissenheit verfielt, wo ihr intensiv geträumt habt, alle möglichen, vielleicht auch merkwürdigen Dinge geträumt habt und so weiter und so fort. Und ihr habt vielleicht morgens gemerkt, als der Wecker läutete, ach, jetzt aufstehen, und wart vielleicht ein bisschen kaputt im Geiste, im Kopf, ein bisschen depressiv oder nee, vielleicht nicht gerade depressiv, kaputt ist das gute deutsche Wort, was ziemlich allgemein gehalten ist, nicht? So, das ist denn die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die wirkt. Und ihr habt dann vielleicht morgens, seid ihr doch aufgestanden und habt einen Waldspaziergang gemacht und die Vögel zwitschern gehört und die Bienen gesungen gehört und gedacht, ach, das Leben ist in Ordnung, wie schön, dass ich hier bin. Und war in einer sehr ruhigen, sehr ausgelassenen Haltung. So, diese Erscheinungsweisen nehmen einen deutlich sichtbaren Einfluss auf unser Gemüt ein. Es ist sicherlich ein anderer Einfluss in einem in einer Wirtsstube, wo man einer nackten Schönheit Sekt über den Kopf gießt und ihr 100-Mark-Scheine zu Füßen wirft, während sie da einen entfesselten Flamenco tanzt. Ist sicherlich eine völlig andere Atmosphäre, als und man kommt auf ganz andere Gedanken, als wäre man in einem in Meditation am Lago Maggiore vertieft, während keine Sterbensseele sich um einen herum regt, außer ein Fisch, der mal über der Wasseroberfläche rülpst, das ist alles. So, man kann also hier sehen, dass an diesen einfachen Bildern, ich tue sie ruhig so ein bisschen extrem darstellen, sodass jeder von der Einfachheit, dass es ihm auffällt, kann man sehen, dass die Erscheinungsweisen der materiellen Natur durchaus einen Einfluss auf unseren Gemütszustand haben. Diese Erscheinungsweisen produzieren jedoch noch andere Eigenschaften als nur Ruhe, Begierde und Trägheit. Diese Erscheinungsweisen tun noch in anderer Weise unseren Geist und unser Gemüt beeinflussen. Sie sind ständig damit beschäftigt. Was immer wir verspüren an Antriebskräften, kommt durch diese Erscheinungsweisen der materiellen Natur hindurch. Lasst uns jetzt ein anderes Beispiel nehmen. Dynamischer junger Mann mit Eau de Cologne im Haar setzt sich in einem Flugzeug neben eine rassige Schönheit aus Nicaragua und die neben sich einen Leoparden an der Leine hält. Und während er so sitzt er muss eigentlich Herald Tribunes lesen, besonders die Finanzen dort, um für sein Gespräch, sein Handelsgespräch in New York fit zu sein, versucht er sich verzweifelt darauf zu konzentrieren. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft dringt es ständig in seinen Geist herein und er wird fürchterlich gestört. Und er kann sich gar nicht normal bewegen. Sein Herz ist wie unter einem, zieht sich zusammen und er, mache ich das jetzt richtig, wirklich anziehend, und er steht schnell auf und geht auf Klo und wäscht sich, spült sich das Gesicht ab und kommt dann zurück. Und ich glaube, das Beispiel ist sehr klar. Er fällt langsam unter den Einfluss von Lust und geht dann durch ein sehr kompliziertes Paarungsritual hindurch, um der Schönheit aus Nicaragua jedoch deutlich zu zeigen, dass er eine wichtige Persönlichkeit auf diesem Planeten ist. So, man könnte viele, viele, viele Beispiele geben. Man könnte die ganze Vorlesung heute anfüllen mit solchen Beispielen. Doch ich glaube, ihr könnt ab jetzt eure eigene Fantasie schweifen lassen, um zu verstehen, wie auch ihr jeden Tag unter diese Einflüsse gerät. Ob das nun sehr hoffnungsvolle Einflüsse sind, ob das nun sehr unwissende Einflüsse sind, ob das nun sehr leidenschaftliche Einflüsse sind, das ist letztendlich egal. So, im Krishna-Bewusstsein versuchen wir, zu dem natürlichen Zustand unseres Bewusstseins zu kommen. Es heißt, dass reines Bewusstsein drei Eigenschaften aufzeigt. Das eine ist klar. Das Beispiel wird von Wasser gegeben. Wasser, in dem keine Fremdsubstanzen drin sind, also weder Farbe noch Schlamm, ist sehr rein, sehr klar. So ist auch das Bewusstsein der spirituellen Seele eigentlich sehr rein und sehr klar. Das zweite Symptom des reinen Bewusstseins ist es, dass man sehr gelassen ist. Das heißt, Störungen, die auftreten um einen herum, und da gibt es ja ständig Störungen. Selbst hier auf dem Ferienlager wird es einige Störungen sicherlich in unserem Leben geben. Die lassen jemanden, der in seinem auf der Stufe des Krishna-Bewusstseins ist, letztendlich unbeteiligt. Sie rauschen an ihn vorbei. Krishna gibt hier für einen interessanten Vers, in dem er das erläutert. Er sagt, Matra Sparsha Stukuntaya. Das Kommen und Gehen von Glück und Leid ist wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter. Man kann nichts daran machen, dass jetzt langsam der Herbst kommt und dann auch der Winter, obwohl es hier sicherlich sehr angenehm ist im Vergleich zu Deutschland. Ich habe gehört, dass die Devotees selbst im Winter manchmal noch draußen Prasadam essen können hier, nicht? Also das ist recht angenehm hier, nicht so kalt, aber in Deutschland ist das Beispiel gut. Wenn der Winter jetzt kommt, kann man nichts machen. Man kann da nicht so seine die Stadt, in der man lebt, mit Zentralheizung beheizen, um der Kälte zu entgehen. Die Kälte wird einen irgendwo treffen. So kommt auch Leid auf eine, in einer Weise, wir können da nichts gegen machen. Das gehört hin zum materiellen Dasein. So im ursprünglichen Krishna-Bewusstsein ist man gelassen. So, was haben wir? Und die dritte Eigenschaft ist friedlich. Und man ist voller Frieden. Man ist nicht aufgepeitscht von Aggression oder Emotion. Man ist sehr eigentlich das Wort ist mehr zufrieden. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses deutsche Wort entstanden ist, zufrieden. Es hat sicherlich was mit Frieden zu tun. Man spürt in sich einen Frieden und ist deswegen zufrieden. Man ist nicht, man ist zu mit dem Frieden. So, das sind die ursprünglichen Eigenschaften des Bewusstseins von jedem Einzelnen von uns. Und nun analysiert bitte mal, ihr könntet jetzt mal kurz in euch hereinschauen. Seid ihr gelassen? Seid ihr völlig zufrieden? Und seid ihr klar im Bewusstsein? Vielleicht, wenn es euch gelingt, euch auf das Chanten zu konzentrieren, wenn es euch gelingt, auf das spirituelle Thema euch zu konzentrieren. Aber sonst müsst ihr zugeben, dass ständig Einflüsse wirken. Mir ist es gerade eben aufgefallen, als ich eben über Zufriedenheit sprach, habe ich mich gleich gefragt, bin ich eigentlich ganz und gar zufrieden? Und ich muss sagen, in dem Augenblick habe ich gesagt, nein, mein Bein ist gerade eingeschlafen. Ich muss das jetzt unbedingt nach unten tun, sonst lässt sich das Leben nicht richtig genießen auf diesem Sitz. So, in dieser Art und Weise können wir ständig sehen, wie unser Bewusstsein von außen, von der materiellen Energie beeinflusst wird, durch irgendwelche Dinge, die da reinkommen. So, hier in diesem Vers nun heißt es, in der Stellung der Selbsterkenntnis sieht man durch angewandtes Wissen und Entsagung im hingebungsvollen Dienst alles in der richtigen Perspektive. Man wird dem materiellen Dasein gegenüber gleichgültig und der materielle Einfluss lässt nach. Das ist das einzigartige Geschenk des Krishna-Bewusstseins. Ich möchte jetzt, darf ich dich bitte bitten, da ist so ein blaues Buch hinter dir. Genau das, wenn du mir das sehen kannst. Vielen Dank. Ich möchte jetzt ein interessantes Beispiel aus der asiatischen Tradition geben, nicht aus der Krishna-bewussten Tradition, weil ich das Spektrum ein wenig erweitern möchte, um euch einen wichtigen Punkt zu präsentieren. Und zwar kommt dieses Beispiel aus der Kampfkunst Japans und handelt von den Samurai-Kriegern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Samurai ist. Das sind diese Schwertkämpfer, nicht? Die das sehr diszipliniert erlernen und es dazu unglaublichen Dingen bringen. Wenn man einen echten Samurai-Krieger umzingelt hat, der ist so stolz, der lässt sich von niemandem töten, der macht dann den Harikiri. Das heißt, er schneidet sich die Gedärme auf. Macht er. So, diese Geschichte handelt, ich habe sie in Wiesbaden schon einmal erzählt, handelt von einem großen Samurai-Krieger. Sein Name fängt mit O an. Wie jetzt genau, weiß ich nicht. Also nicht Oha, sondern so ähnlich. So, er hatte eine, es geht ja immer um Frauen, unglücklicherweise, Er hatte eine sehr schöne Frau, die wesentlich jünger war als er und die sich zu allem Unglück in einen Kaufmann verliebte. So, der junge Kaufmann hatte zwar Angst, dem großen Krieger seine Frau sozusagen gewissermaßen abspenstig zu machen, aber der Pfeil der Lust saß so tief in seinem Herzen, dass er sich nicht beherrschen konnte und sofort die Prinzipien mit ihr brach. Und dann lebten die da in einer Art wilden Ehe zusammen. Nun, dem alten Krieger tat dies sehr weh und schließlich sah er in seinem Schmerz keine andere Möglichkeit, als den Kaufmann zum Kampf herauszufordern und ging in das Gebiet, wo der lebte. So, als auf einer Lichtung dann wurde er von einem anderen Krieger gestellt, nicht dem Kaufmann, und sie kämpften. Nun, dieser zweite Krieger, der unseren General angriff, hatte einen Komplizen in den Wald gesteckt, weil er wusste, er war nicht dem Krieger im Single Combat, im Einzelkampf gewachsen. So kämpften sie lange Zeit, bis der Komplize einfach sah, dass sein Freund in dem Kampf unterlegen würde und sich deswegen von hinten an den General machte, um ihn, während er kämpfte, von hinten den Scheitelschlag zu geben, das heißt den Kopf zu spalten. So, unser Kaufmann nun kam hinzu und er sah, was da geschah, und plötzlich regte sich eine Spur von Rechtschaffenheit in seinem Herzen und er schrie laut, so ähnlich wie ihr beim Taekwondo schreit, diesen fürchterlichen Angriffsschrei, der beim den Samurais gekämpft wurde, etwas, was den General sofort zusammenschrecken ließ, und so ging der Streich an ihm vorbei, der von hinten geführt war, und der drehte sich schnell um und ich weiß jetzt nicht, wie dieser Schlag hieß, aber alle Fälle köpfte er dem Komplizen, mir nichts, dir nichts, und erledigte dann schnell seinen Widersacher. So, der General kam dann auf den, dieser Krieger kam dann auf den Kaufmann zu und sagte, ich bin gekommen, um dich zu einem Duell herauszufordern, aber da du mir heute das Leben gerettet hast, gebe ich dir eine Woche, um dich darauf vorzubereiten. So, in dieser Zeit musste also der Kaufmann diese Kampfkunst lernen. Stellt euch vor, euch würde jemand, ein Taekwondo-Meister, herausfordern und euch 7 Tage Zeit geben, dann würdet ihr alle zu Haralds Kursus eilen und sehr diszipliniert lernen, was Harald euch vermitteln kann. Nicht, weil dann käme es drauf an. Ich würde persönlich abreisen, aber würde eine Stunde vor dem Duell mich entschuldigen und sagen, also man kann das ja auch anders lösen. Aber gut, wir sind in dieser Geschichte. Jetzt hat unser Kaufmann also sich den Kampf zu erlernen, indem er zunächst einmal bei einem anderen in die Lehre ging und mit Bambusstäben das Kämpfen lernte. Das macht man in dieser Disziplin zunächst einmal nur mit Stöckern. So, wenn immer er versuchte anzugreifen, gab ihm sein Lehrer gelangweilt einen Schlag an die Ohrwurzel, woraufhin der natürlich hoffnungslos in Ohnmacht fiel. So, schließlich sagte ihm der Lehrer, du musst es lernen anzugreifen. Und um zu lernen anzugreifen, darfst du keine Angst haben. Du musst nicht immer um dein körperliches Wohl denken. Die Seele ist letztendlich ewig. Deswegen rate ich dir, was immer du tust, tust wie der Löwe in diesem Dasein, mit voller Entschlossenheit, wenn schon, denn schon. So musst du also, um entschlossen zu werden, dich frei machen von Angst. Nachdem er ihm die Lehre gegeben hatte, stellte sich sein Schüler auf und griff das erste Mal in seinem Leben an. Er wusste, er hatte nichts zu verlieren, er ist eine ewige Seele, und daraufhin lag der Lehrer erfreut lächelnd am Boden. Dann kam das Duell, und diese Geschichte finde ich deswegen so schön, weil sie wirklich eine Sie hat eine obwohl sie so hart ist und so viel Ritterlichkeit darum gewunden ist, kommt sie doch zu einem sehr schönen Punkt. Am Tage des Duells kam der General auf die Lichtung, wo sie sich verabredet hatten, und er sah den Kaufmann, wie er vor sich all seine Reichtümer hingestellt hatte. No, sagte sich der Krieger, das habe ich ja schon oft erlebt. Er hatte schon oft erlebt, wie steht, die wussten, dass er mit seinem kleinen Heer angriff, wie die ganze Stadt ihm alles zu Füßen warf, weil sie wussten, dass er solch ein gewaltiger Kämpfer war. So dachte er auch, dass hier in diesem Fall der Kaufmann seinen ganzen Reichtum genommen hatte, um ihn zu bestechen, damit er dem Kampf entgehen konnte. Doch er hatte sich getäuscht. Der Kaufmann nahm nämlich ein Streichholz und zündete alles an. Er hatte sich vorher von dieser Frau verabschiedet und hatte gesagt, unsere Romanze ist eine Romanze, die lediglich auf der Ebene der Lust ist, und es ist nicht rechtschaffen. Du solltest zu deinem Mann zurückgehen. Ich werde wahrscheinlich so und so nicht lange mehr hier leben. Der Kämpfer ist auf mich aufmerksam geworden. So, nun, als der General das sah, wie eine Rauffahne in die Luft zog, wo er sich von seinen ganzen Reichtümern getrennt hatte, und er hatte ja auch vernommen, dass seine Frau war zu ihm zurückgekehrt, da wusste er, dieser Kaufmann ist mir heute überlegen, denn er ist frei von materiellen Anhaftungen. Die Geschichte endet an dieser Stelle. Es ist in dieser Geschichte nicht wichtig, wer jetzt wem eins drauf gibt. So primitiv sind diese Geschichten nicht. Es ist in dieser Geschichte wichtig, den Punkt zu verstehen. Durch materielle Anhaftung können wir beeinflusst werden durch Gier, durch Lust, durch Zorn, durch Neid, durch Eifersucht. Und solange wir auf diese Weise beeinflusst werden, sind wir nicht in unserem ursprünglichen reinen Bewusstsein, welches gelassen, klar und voller Friede und voller Freude ist. So, seltsamerweise, ich habe diese Geschichte erzähle ich immer mit etwas, ich fühle mich nicht so wohl dabei bei dieser Geschichte, weil ich finde, dass sie alleine nicht sehr erleuchtend ist. Sie gibt einen interessanten Punkt und man, weil es so eine Kämpfergeschichte ist, hört man auch interessiert immer zu und man ist beeindruckt, ja, der Kaufmann und so, so müsste ich eigentlich auch werden, sagt man sich im Geheimen. Ich glaube nicht, dass das allein ausreicht, wenn man so eine Geschichte hört, tatsächlich sein Leben zu verändern. Wie so viele Geschichten unterhalten sie uns für gewisse Zeit und lassen uns dann aber noch immer zurück, so wie wir am Anfang, bevor wir die Geschichte hörten, waren. Deswegen habe ich hier zu eurer großen Freude etwas Hochinteressantes gefunden im Bhagavatam. Nämlich, wie man in der Lage ist, tatsächlich seine materiellen Anhaftungen zu verbrennen, sodass man frei vom materiellen Einfluss handeln kann. Ich darf euch das mal in Sanskrit vorlesen, damit ihr die ganze Wucht des Textes erlebt. Yada ratir brahmani naishtiki puman. Naishtiki heißt gefestigt übrigens. Acharyavang jnaviragaram hasadahat yaviryam hridayam jivakosham. Jivakosham heißt die Umhüllung der spirituellen Seele. Panchatmakam yonim ivottito gni. Wenn das Lebewesen durch die Gnade des spirituellen Meisters und durch das Erwachen von Wissen und Loslösung in seiner Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes gefestigt wird, verbrennt es, welches sich im Herzen des Körpers und von den fünf Elementen umhüllt befindet, seine materiellen Ummantelungen, genau wie Feuer, das aus Holz entsteht, dieses selbe Holz verbrennt. Wer das nachlesen möchte, im vierten Kanto ist das Kapitel 22, Vers 26. Und ich möchte euch kurz ein bisschen aus der Erläuterung vorlesen. Es heißt, dass sowohl der Jivatma, das heißt die individuelle Seele, als auch der Paramatma, das heißt die Überseele, zusammen im Herzen leben. In der Sprache der Veden heißt es Vridhi Yayamatma. Die Seele und die Überseele leben beide im Herzen. Die individuelle Seele ist befreit, wenn sie aus dem materiellen Herzen herauskommt oder das Herz reinigt, um es zu spiritualisieren. Das hier gegebene Beispiel ist sehr zutreffend. Agni oder Feuer kommt aus Holz und durch dieses Feuer wird das Holz vollständig zerstört. Wenn ein Lebewesen in ähnlicher Weise seine Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes verstärkt, wird es wie Feuer angesehen. Ein loderndes Feuer ist durch Wärme und Licht sichtbar. In ähnlicher Weise das Lebewesen im Herzen, wenn in ähnlicher Weise das Lebewesen im Herzen mit vollem spirituellen Wissen erleuchtet wird und sich von der materiellen Welt löst, verbrennt es seine materielle Umhüllung der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und wird von den fünf Arten materieller Anhaftung frei, nämlich Unwissenheit, falschem Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkensein in materielles Bewusstsein. Das ist ein tolles Beispiel. In jedem Holz befindet sich Feuer. Zunächst einmal in unsichtbarer Art und Weise. Wenn das Feuer dann erweckt wird, so kommt es hervor und vernichtet das Holz. Man kann das Holz im Feuer zum Beispiel erwecken, indem man einen Verbindungsstab auf einen Stab macht und dann eine Platte macht und dann mit einem Strick dieses Holzröhrchen zum Quirlen bringt, und dann kann sich eine schwelende Feuerflamme da herausbringen. Also ich habe das mal gemacht, man kann nicht jedes Holz dazu nehmen, aber bestimmtes Holz, da geht es wirklich sehr gut. Man muss halt sehr enthusiastisch das machen, eine gute Umsetzung haben, und dann kommt Feuer da heraus. Und dieses Feuer brennt dann und vernichtet das Holz, wenn es stark, wenn es noch ein bisschen angefacht wird. Genauso ist in jedem von uns eine spirituelle Seele. Wir sind spirituelle Seele im materiellen Körper. Wenn wir in der Lage sind, unser spirituelles Feuer zu entfachen, das heißt, Wissen zu entwickeln und Loslösung von dieser Welt, so können wir das Holz, das heißt die materiellen Ummantelungen, die materiellen Einflüsse, zu Schutt und Asche verbrennen. Die Einflüsse oder Ummantelungen werden hier sehr schön angegeben als Unwissenheit, falschem Egoismus, das heißt, dass wir uns für den Körper halten, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkensein in materielles Bewusstsein. Der Vorhang des Krishna-Bewusstseins ist deswegen so erhaben, weil es denjenigen, die ihn praktizieren, tatsächlich verhilft, zu Wissen und zu Loslösung zu kommen. Das fällt auf bei den Hare Krishna-Devotees, wenn man sie vergleicht mit so vielen anderen Menschen. Man kann sehen, die sind ganz schön losgelöst. Sie gehen nicht ins Kino, sie naschen keine Negerküsse, obwohl die sehr lecker sind. Zumindest habe ich das gedacht. Ich musste immer eine Schachtel mit mindestens 25 Negerküssen im Kühlschrank haben. Das ist eine Süßigkeit, falls es manche wissen, kennen sie nicht aus. Es sind nur Süßigkeiten, keine Angst. Schachteln mit Negerküssen, das klingt ein bisschen komisch. die die leben zusammen, Männer und Frauen, durchaus schillernde Persönlichkeiten in beiden Geschlechtern, aber trotzdem sind sie nicht im Heugeflüster zu finden. Man sieht, die Devotees, die Art und Weise, wie sie leben, hat eine gewisse Spur von Loslösung da. Die haben so viele Sachen nicht. Viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie wir leben. In England war einmal kam ein Gottbruder von Srila Prabhupada und traf dort einen Lord Sutherland, der fragte, können Sie mich zu einem Brahmana machen? Ja, sagte der Gottbruder, kein Problem. Sie brauchen nur aufzuhören, Fleisch zu essen, keine unzulässigen sexuellen Beziehungen zu unterhalten, kein Glücksspiel zu betreiben und keine Berauschung, nicht mal Tee, schwarzen englischen Tee. Das trinkt man sehr gerne in England, nicht? Mit Biskuits. So, Lord Zetland sagte, unmöglich, wie kann man auf diese Weise leben? Für uns ist es kein Problem. Ihr seht hier, also überhaupt kein Problem. Man denkt überhaupt gar nicht an schwarzen Tee und an Fleischessen und an solche Sachen. Nun könnten manche Leute sagen, ja, ihr kompensiert das glorreich, ihr tafelt ja wie die Könige. Und ich finde das ehrlich gesagt auch, dass wir manchmal sehr extravagant essen. Aber die Loslösung eines Devotees wird sichtbar, wenn es kein Prasadam gibt, dann isst er nämlich gar nichts anderes. Zum Beispiel Bhakta Holger, der Kugelblitz aus Stade, der hat mir gesagt, wenn er also nicht im Tempel ist, er macht Zivildienst aus eigener Wahl, wenn er nicht im Tempel ist, dann ist er so gut wie gar nichts, nicht? Während, wenn er im Tempel ist, dann ist er manchmal schon. So, die Loslösung eines Devotees wird hier sichtbar, wo wenn er mit der materiellen Welt in Kontakt kommt, dann sagt er, nein, danke, zu all den Aspekten, die Maya oder die materielle Energie vor ihm präsentiert. So, durch dieses Wissen und durch diese Loslösung, die verglichen wird mit dem Licht und mit dem der Wärme des Feuers, so wie dieses Wissen und diese Loslösung auftreten, kann man sagen, dass ein gottgeweihter Fortschritt macht und sich von seinen materiellen Anhaftungen und Ummantelungen, nämlich, ich möchte es gerne nochmal sagen, weil ich nicht glaube, dass ihr euch sie alle merken kann, Unwissenheit, falscher Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt, Neid und Versunkensein im materiellen Bewusstsein. Wenn die Flamme stark wird, das heißt Wissen und Entsagung sich verbreiten im Leben eines Devotees, dann wird er sehr schnell frei von allen materiellen Umhüllungen und kann sich tatsächlich auf der befreiten Ebene beschäftigen. Nun, zum Schluss möchte ich einen letzten Punkt machen. Ein Punkt, der sehr wichtig ist für beginnende Transzendentalisten, beginnende und auch Freunde Krishnas. Wenn ihr den Hare Krishna Mahamantra chantet und in den Schriften lest und mit den Gottgeweihten Gemeinschaft habt, werdet ihr merken, wie trotzdem manchmal noch Neid auftritt. Wirklich erstaunlich, nicht der Banga? Da ist wirklich erstaunlich, was manchmal sich da regen kann. Also man merkt es manchmal, wenn man mit Devotees zusammen ist und merkt plötzlich, faut. So, ihr möchtet euch fragen, wie so hat das was, mache ich überhaupt Fortschritt im spirituellen Leben? Und die Antwort ist ein resonantes Ja. Solange man nämlich beschäftigt ist im spirituellen Leben, macht der Geist noch manchmal im Maya sein, aber man selber ist ja nicht mit Maya-Tätigkeiten, mit Illusionstätigkeiten beschäftigt. Und deswegen geht man konstant, Schritt für Schritt Krishna entgegen. Das Beispiel, was Srila Prabhupada gab, ist das Beispiel von einem Ertrinkenden, der gesaved wird, gerettet wird von dem Lebensretter und an Bord gezogen werden. Und der Lebensretter springt ihn dann auf den Bauch, sodass das ganze Wasser rauskommt. Und der Ertrinkende, der ist noch im Koma des Ertrinkenseins und träumt noch immer und schlägt um sich. Aber trotzdem, er ist an Bord gezogen worden. Er befindet sich jetzt an der frischen Luft und nicht mehr im Ozean. Also in dem Sinne, dass er nicht im Wasser schwimmt. Und er ist somit in Sicherheit. So ist es auch mit jemandem, der sich mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt. Obwohl sein Geist, wie bei dem Ertrinkenden, der da sagt, seine Halluzination hat, noch manchmal ausrutscht und in Maya ist, ist er Kraft seiner spirituellen Tätigkeiten auf der befreiten Stufe. Das ist also ein interessantes Konzept. Befreit, obwohl der Geist in Maya ist. Denn im spirituellen Leben geht es eigentlich um die Situation der spirituellen Seele. Und solange die sich im Dienst zu Krishna beschäftigt, im seriösen Dienst zu Krishna, ist sie auf der befreiten Stufe. Deswegen möchte ich jeden von euch bitten, diese Inhalte zu denken. Ich bin total begeistert von diesen Flammen, die rauskommen. Also wenn die Seele ein bisschen Feuer kriegt, Feuer fängt, ja, wenn man Wissen und auch Loslösung von dieser Welt verspürt, wie man dann plötzlich merkt, wie Dinge, die man eigentlich für unüberwindbar gehalten hat, seufzend in Schutt und Asche versinken. Nicht? Man ist da ganz, das ist also immer wieder begeisternd zu sehen, die Kraft des Krishna-Bewusstseins. Und man kann es sehen, selbst bei Devotees, die ganz neu sind. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, möchte es kurz, ohne den Namen zu erwähnen, wiederholen, diese ein paar Höhepunkte des Gespräches. Da hatte also die Devotees gesehen in Zürich und hatte einen ekstatischen Nachmittag verbracht. Und dann ist er zur Musterung gegangen. Musterung, also ins Militär wurde gezogen. Und er war noch so inspiriert und so quirlig, so aufgerührt, dass der General, der Musterungsgeneral, der hat gefragt, wie sehen Sie denn aus? Ja, hat zwar nicht den Vers gewusst, aber er hätte sagen können, wissen Sie, durch hingebungsvolles Dienen entsteht Wissen und Loslösung von dieser Welt. Und das macht mich ein bisschen verändert haben. Hier ist eine Flamme am Räuchern, die so meine materiellen Illusionen aufzehrt im Augenblick. So, der General, dieser Einzugsbeamte, oder wie man die nennt, sagte, also wissen Sie, solche können wir im Militär nicht brauchen. Und so ist er fristlos gekündigt worden, was natürlich gut ist. Ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren. Bevor ich zum Krishna-Bewusstsein war, sehr gesellschaftskritisch eingestellt und habe aktiv versucht, der Gesellschaft ein paar Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Dann wurde ich halt gezogen. Und ich wusste, also ich werde mich umbringen, wenn ich gezogen werde. Das ist so inkonsequent für meine Philosophie. Ich war da noch ein sehr junger Devotee, noch sehr fanatisch. Also ich hätte mich nicht gleich umgebracht, aber ich hätte irgendwelche drastischen Schritte unternommen. Das Land gewechselt oder auf den Schreibtisch gepinkelt von dem oder irgend so was. Ich war damals noch sehr, sehr, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein lebhafter Mensch ich gewesen bin. Jetzt versuche ich das auf Krishna zu richten und manchmal gelingt es mir, glaube ich, aber so, ich war da sehr und ich ging da also hin und war also sehr aufgeregt. Ich kannte damals das Krishna-Bewusstsein, wie gesagt, und war also sehr aufgeregt und ich kam dann an und dann kam dieser Mensch schon und dieses Büro und ich bin schon fast meine ganzen Antipathien also hochgekommen und fragte, wie alt sind Sie? Ewig. Wo kommen Sie her? Aus der spirituellen Welt. Was ist Ihre Religionszugehörigkeit? Ich bin kein Hindu, ich bin kein Muslim, ich bin kein Christ, ich bin ewige spirituelle Seele, ein ewiger Diener Krishnas. So, meine Mutter hatte mir, weil sie wusste, meine Eltern haben sehr viel von mir gehalten immer, und sie haben mir also einen erklärenden Brief mitgeschickt. Fallen Sie meinem Sohn nicht auf die Nerven, wenn der auf trotzig steigt, dann kann man mit ihm nichts mehr anfangen. Und der Mann sagte, aha, gut. Ich hatte ihm den Brief gezeigt, nicht? Und in dem Brief waren alle Informationen, hatte meine Mutter, die wusste ja, was gefragt wird, nicht? Einfach die Personalien aufgenommen, nicht? Hatte alle Informationen gegeben. So, dann ging ich da durch und war also dermaßen unbehaglich. Aber irgendwann merkte ich, dass meine trotzige Stimmung mir also nichts nützen würde. Dieser Apparat war so machtvoll und auf alle Fälle wäre ich ins Gefängnis gelandet, was ich auch nicht wollte. So, schließlich habe ich mich einfach, ich kann mich gut erinnern, es war vom Prüfungsausschuss, so vor der deutschen Fahne, wo man so dann eingeschworen wird, nicht? Ich habe einfach gesagt, jetzt gebe ich mich einfach Krishna hin, jetzt reicht es mir. Also mit meiner Trotzhaltung komme ich halt, bestimmte Leute kann ich überlaufen, aber nicht die Bundeswehr. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, als ich diesen Entschluss fasste, es war also ein wirkliches Mysterium, mich Krishna hinzugeben, und das bedeutete für mich mein ganzes Leben, einfach ein Devoti Krishnas zu werden. In dem Augenblick, da hatte ich fast eine transzendentale Vision, ich dachte, jetzt ist mir auch egal, ob ich gezogen werde, und meinetwegen kann ich komme ich an die Kanone, also mir ist es völlig egal, Krishna wird dann schon irgendwas arrangieren. Und ich war dann ganz also ansprechbar, zum ersten Mal während der ganzen Bundeswehrangelegenheit, und dann sagten mir die Leute, wissen Sie was, wir merken, wie Ihnen die Bundeswehr zuwider ist, und wir wollen hier einmal eine Ausnahme machen. Sagen Sie nicht, ich sage es nur jetzt in diesem Kreise, sagen Sie nicht, aber wir geben Ihnen ein Leistungsfunktionsgestört in Ihr Zeugnis. Wenn man das kriegt in Deutschland, Leistungsfunktionsgestört, heißt es, dass man nie wieder eingezogen wird, auch nicht nach 2 Jahren oder 3 Jahren oder 5 Jahren, und dass man auch nicht in den Zivildienst muss. Das ist also das Beste, was einem geschehen kann. Wir tun Ihnen da ein Leistungsfunktionsgestört hin, und auf Wiedersehen. Wir bemerken Sie, das ist nichts für Sie hier, die Bundeswehr. Sie haben andere Überzeugungen und sehr starke. So. Ich konnte da einfach sehen, wie Krishna im Nullkommanichts, weil das sah sehr schlecht für mich aus. Die Ärzte hatten mich, die waren sehr böse geworden auf mich, weil ich so trotzig war, und hat mich wirklich verdonnert an die Kanonen. Muss die Kanonen gewesen sein. Oder in der Artillerie, wo man so fliegt und von oben was runterwerft. So, ich konnte eigentlich da als neuer Devotee schon merken, wie Krishna meine materiellen Lebensumstände einfach verbrannt hatten. Und jetzt natürlich, während man länger und älter wird im Krishna-Bewusstsein, versteht man, dass dieses Feuer auch die inneren Umhüllungen, die inneren Hindernisse, die eigentlich viel schwieriger sind zu überwinden als die äußeren, das heißt dieses Versunkensein, falschen Egoismus, Anhaftung und so weiter, dass das löst. Aber man merkt, wie durch das Feuer des hingebungsvollen Dienstes Maya da einfach keine Chance, sagt man glaube ich in Deutschland, keine Chance hat. Gut. Ich wollte noch etwas Persönliches daran fügen, um das nicht so nur so abstrakt zu lassen, und möchte einfach meine Zuhörer demütig bitten, auch hiervon eine Erfahrung zu machen. Es gibt kein größeres Abenteuer als das vedische Abenteuer, wo die ganzen materiellen Verstrickungen von einem abfallen und wo man merkt, wie man tatsächlich ein freier Mensch wird, ohne irgendwelche Zwänge, auch nicht in der Psyche, also im Herzen. Gut, hier möchte ich enden und fragen, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Alles klar dann, gut. Man braucht allerdings auch Krishnas Gnade dazu. durch das Barmherzigkeit. Hier heißt es, wenn das Lebewesen durch die Gnade des spirituellen Meisters, also so kommt einem Krishnas Barmherzigkeit entgegen, durch das Erwachen von Wissen und Loslösung in seiner Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes gefestigt wird, dann verbrennt es die Umhüllungen. Gut, wir sind zu einem guten Ende, einem natürlichen Ende gekommen. So, heute ist der zweite Tag des Ferienlagers gekommen. Wir gehen in die zweite Runde. Ich habe gehört, gestern waren die Kurse recht gut besucht. Ist schön, wenn ihr so weitermacht. Hare Krishna.